NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Dezember 1941. Der Todestag des russischen Malers und Designers L. Lissitzky.
Gestatten L. Lissitzky, Architekt.
Oder?
L. Lissitzky, Grafiker und Maler.
Dazu noch?
Bühnenbildner und Fotograf.
Und das ist noch nicht alles.
Typograf, Autor und Visionär.
Ein Multitalent. Für die einen ist er ein genialer Gesamtkünstler, für andere ein begnadeter Hans Dampf in allen Gassen. L. Lissitzky, russischer Avantgardist.
Also Lissitzky ist schon einer der ganz wichtigen Künstler der Avantgarde.
Isabel Schulz vom Sprengel-Museum in Hannover.
In dem Sinne, dass er vorausschauend auch und vorausdenkend war und sich immer über die Zeit bewusst war und die typische Entwicklung auch seiner Zeit.
Meine Generation ist ein paar Jahre vor der großen Oktoberrevolution geboren.
Es sind genau 27 Jahre. Lazar Markowitsch Lissitzky wird 1890 in einer russischen Kleinstadt bei Smolensk geboren.
Meine Wiege hat die Dampfmaschine geschaukelt. Mein Leben ist begleitet von noch nie dagewesenen Sensationen. Kaum 5 Jahre alt steckt man mir die Gummischläuche des Edisonschen Phonographen in die Ohren.
Der Mann, der später L. Lissitzky heißen wird, wächst in einer gebildeten jüdischen Familie auf. Der Vater, ein Gutsverwalter, übersetzt nach Feierabend Heinrich Heine und William Shakespeare. Er will nach Amerika auswandern, doch der Rabbi redet ihm das aus.
8 Jahre. Laufe in Smolensk der ersten elektrischen nach und alle Bauernpferde fliehen vor dieser Teufelskraft aus der Stadt.
Der Junge ist fasziniert von Technik, hat den Kopf voller Ideen. Mit 19 will er an die Kunstakademie in St. Petersburg, wird aber wegen seiner jüdischen Herkunft abgelehnt. Also geht Lissitzky nach Deutschland, an die Technische Hochschule in Darmstadt und macht sein Diplom als Architekt. 1914, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, muss er nach Russland zurück.
Er ist dann an die Kunstschule in Vitebsk von Chagall berufen worden und hat ja dort vor allem Büchergestaltung unterrichtet, hat sich also sehr stark mit Typografie dann auseinandergesetzt, ganz wichtiger Schwerpunkt dann auch seiner späteren Arbeit war. Und ist dann aber auch dort zur Malerei gekommen. Malevich und Chagall, das sind sicherlich zwei der wichtigsten russischen Künstler. Und die haben beide auch Lissitzky mitgeprägt.
Und können doch unterschiedlicher kaum sein. Marc Chagall entwirft erzählerische, mystische Welten mit fantastischen Figuren. Kasimir Malevich will nichts abbilden. Sein schwarzes Quadrat auf weißem Grund von 1915 gilt als Ikone der Moderne. Lissitzky ist beeindruckt und konvertiert quasi über Nacht zur abstrakten, konstruktiven Kunst. Für den Rest seines Lebens arbeitet er nun mit Zirkel und Lineal. Russland in den frühen 20er Jahren. Das Volk hat sich vermeintlich befreit. Nach dem Sturz des Zaren muss in der Sowjetunion eine neue Gesellschaftsordnung her. Architekten und Künstler sollen ihr eine Form geben. Lissitzky wird Mitglied der Kunstkommission. Er gestaltet die erste Sowjetfahne, will am Aufbau der sozialistischen Zukunft mitarbeiten.
Ich kremple die Ärmel auf und beginne jede von mir für das heute geforderte nützliche Arbeit.
In dieser Zeit entsteht der Hauptteil seines malerischen Werks. Prun oder Pro-Un nennt der Künstler diese Arbeiten. In den kommenden Jahren tragen fast alle Bilder diesen Titel. Obwohl Lissitzky die Malerei schon bald aufgibt, gehören die Prunbilder zu seinen Hauptwerken.
Die Bildleinwand ist mir zu eng geworden und ich schuf den Prun als Umsteigestation aus der Malerei in die Architektur. Ich habe die Leinwand- und Holztafelfläche als Grundstück behandelt, wo meinen Bauideen die wenigsten Hemmnisse gestellt sind.
Dieses P-R-O-U-N, Pro-Un, ist ja eine Abkürzung von russischen Worten Pro-Unovis für das Neue, wenn man es jetzt mal so auf den Punkt bringen will. Also wirklich einfach dieses Programmatische, was versucht, eine neue Welt zu erschaffen. Also wirklich nichts weniger als das.
Sie sind sehr aufgeräumt, diese Bilder. Gar nicht viel drauf. Kreis, Quadrat, Keil, exakt austariert. Kaum Farbe. Grau, schwarz, weiß, manchmal ein wenig rot. Eine Welt in Balance.
Da war der in den Bildrahmen eingespannte kosmische Raum, in dem sich schwebende, geometrische Körper durch ungeheure Spannung im Gleichgewicht hielten. Sie waren plastisch, im Gegensatz zu den Kompositionen von Kasimir Maljewitsch, die absolut flächig wirkten.
Wenn man diese stillen, sehr poetisch wirkenden Werke von Wyszycki sieht, dann klingt da was an. Und das kann man natürlich sehr schlecht verbalisieren, so ist auch vielleicht bei jedem anders, aber sie haben eine Botschaft bis heute, auch wenn sie gar nichts erzählen.
Diese Botschaft, die eine bessere Welt verheißen soll, wird in Russland auch den Kindern vermittelt. Zum Beispiel in der Erzählung von den zwei Quadraten, ein Kinderbuch, das Wyszycki illustriert hat.
An alle Kinder, lest nicht, nehmt Papier, Stäbe, Klötze, legt aus, malt, baut.
So fängt die Geschichte an.
Ein rotes und ein schwarzes Quadrat fliegen aus dem Weltall auf die Erde zu, wo Chaos und Unordnung herrschen. Doch plötzlich wird das Chaos zerstört und eine neue Ordnung aufgebaut. Durch das rote Quadrat.
Immer wieder reist Wyszycki nach Deutschland, nimmt 1922 an der großen Ausstellung russischer Künstler in der Galerie van Diemen in Berlin teil. Es herrscht Aufbruchsstimmung unter den Kunstschaffenden und Intellektuellen. Sie diskutieren viel, sind nicht selten zerstritten, aber bestens vernetzt in ganz Europa.
Die haben sich aber auch alle fast gekannt. Also das war ja schon eine internationale Achse der Avantgarde, die reichte von Moskau über Berlin, Paris, Amsterdam bis nach New York. Und wenn man sieht, was für Zeitschriften zum Beispiel dort produziert wurden, überall. Und die gingen hin und her und dann kam das Radio und dann der Fernsprecher und so weiter. Und das hat es ja auch erleichtert.
Auf Wyszyckis Reiseroute steht eine Stadt in der Provinz, wo man die Avantgarde nicht auf Anhieb vermutet.
Wyszycki kam 1922 zum ersten Mal nach Hannover und zwar durch einen Künstlerkollegen, Kurt Schwitters, der sehr gut vernetzt war. Und sie hatten sich also auf einem Kongress in Weimar getroffen.
Über Schwitters lernt er Sophie Küppers kennen. Die Kunsthistorikerin war mit dem Leiter der Kästner Gesellschaft verheiratet. Als sie den jungen Russen trifft, ist sie verwitwet und er schwer lungenkrank. Beide sind Anfang 30.
Wir glauben einander, jeder aus seiner besonderen Einsamkeit heraus. Wyszycki hatte verloren, was er nicht besessen hatte. Die geliebte Freundin, deren Schönheit ihn überwältigte, hatte seine tiefe Zuneigung nicht erwidert. Mir hatte der Tod meinen Gefährten entrissen. Erst hatten mich seine Werke fasziniert. So wurde aus meiner Freundschaft zu dem Künstler die Liebe zu dem sich für sein Werk aufopfernden Menschen.
Hannover war für Wyszycki eigentlich ein sehr positives Erlebnis, weil er hier auf sehr viel Interesse bei Sammlern und Kuratoren stieß. Er hat dann auch die Möglichkeit erhalten, hier in der Kästner Gesellschaft, dem Kunstverein, im Anfang 1923 eine Einzelausstellung einzurichten und eine Mappe zu produzieren aus Lithografien, die dann als Kästner-Mappe auch an die Mitglieder des Vereins vertrieben wurde. Und die hat also einen solchen positiven Anklang gefunden und er hat also auch Werke verkaufen können.
1926 entwarf das Multitalent L. Wyszycki im Auftrag des Provinzialmuseums in Hannover einen Raum für zeitgenössische Kunst. Etwas unerhört Neues. Es sollte ein Schauraum mit bester Optik und verschiebbaren Wänden sein. Das Kabinett der Abstrakten. Die Kunsthistorikerin Isabel Schulz rekonstruiert dieses Kabinett für das heutige Sprengelmuseum in Hannover.
Der Raum machte also einen komplett anderen Eindruck als jeder bisher bekannte existierende Museumsraum. Und zwar dadurch, dass die Wände verkleidet waren mit Lamellen, dünnen Eisenbändern, die zweifarbig bestrichen waren, jeweils auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite weiß. Und die dazwischen liegenden Holzleisten waren grau gestrichen.
Sobald man den Kopf zur Seite dreht, werden die Wände schwarz oder weiß. So entsteht ein changierender, flimmernder Effekt. Es gibt Drehvitrinen, wo die Besucher selbst entscheiden können, was sie anschauen möchten. Alles gerät in Bewegung, beinahe wie ein Tanz mit der Kunst.
Er wollte die Besucher wieder aufwecken mit diesem Raum. Nicht mehr dieses Aneinanderreihen wie so auf Perlenschnüren von Werken, an denen man so entlang schreitet und nach einer Stunde dann auch wirklich ermüdet und so in so einen Trott kommt, in so einen Museumstrott.
Es läuft gut für Wyszycki in Hannover, bis er erfährt, dass er an Tuberkulose erkrankt ist. Um einen Kuraufenthalt in der Schweiz finanzieren zu können, entwirft er Werbung für Pelikan-Produkte. Lisicki wird nie wieder richtig gesund, arbeitet aber unablässig weiter im Dienst der großen Idee.
Ist es nötig, bei uns und im Ausland die Errungenschaften der sozialistischen Kultur und Wirtschaft zu propagieren, schaffe ich eine neue Art von Ausstellungen.
Die internationale Presseausstellung, da hat Lisicki eben für Russland den Pavillon gestaltet. Und es gibt ein wunderbares Foto, wo eben Maxim Gorki auch mit Lisicki über die Presse läuft. Und da ist also auch der damalige Kölner Oberbürgermeister, nämlich Konrad Adenauer, zu erkennen auf diesem Foto von 1928. Er war einer der führenden, das Land präsentierenden Intellektuellen. Und er war sicherlich auch international gesehen einer der Experten für Ausstellungseinrichtungen. Also heute würde man das Szenografie nennen. Er hat in kürzester Zeit mit wenigen Mitteln oftmals das Beste rausgeholt und eben mit den Mitteln der Moderne, also Filmtechnik und Reproduktionen, großen Fotowänden und so weiter, also es geschafft, sein Land entsprechend durch diese neuen Formen dann eben auch sehr beeindruckend zu präsentieren als ein Land, was in Bewegung war, was in Aufbruchstimmung war, was also Zukunft verhieß.
Ich habe diesen Sommer in Köln den Sowjetpavillon im Auftrag des Staates gestaltet. Es war für uns ein großer Erfolg.
Er wollte diese Rolle. Er hat sich eben nicht in sein Atelier im Elfenbeinturm zurückgezogen und wollte abstrakte Bilder weitermalen, sondern hat die Malerei aufgegeben und hat dann vor allem eben als Architekt und als Entwerfer, Typograf, Gestalter in vielen verschiedenen angewandten Bereichen dann gearbeitet.
Er entwirft eine Rednertribüne für Lenin oder den Wolkenbügel für Moskau als Gegenentwurf zum amerikanischen Hochhaus. Wer die Kranhäuser in Köln kennt, die L-förmig Richtung Fluss zeigen, sieht Ähnlichkeiten zwischen den Entwürfen Lisickis, die nie gebaut wurden, und der imposanten Architektur am Kölner Rheinufer. Lisicki war enorm produktiv, doch viele seiner Ideen sind nie ausgeführt worden. Wie war dieser Lisicki, dieses Multitalent unter den russischen Avantgardisten? Sein Selbstporträt aus dem Jahr 1924 erzählt darüber einiges. Eine Art Visitenkarte seiner außerordentlichen Talente.
Das ist wirklich etwas, was es so vorher noch nie gab. Und zwar ist es eine dreifache Belichtung, also eine Art Montage aus verschiedenen Fotografien.
Im Zentrum Lisicki. Er trägt einen Rollkragenpullover und schaut in die Kamera. Darüber liegt seine eigene Hand, die einen Zirkel hält.
Kopf und Hand, nicht? Also der Geist, der die Ideen produziert und die Hand, die es ausführt. Es ist ein Programmbild, was sagt, also ich bin ein Ingenieur, ein Konstrukteur und schaffe etwas. Ja, es ist also nicht ohne Grund also wirklich eine Ikonabel der Fotografiegeschichte.
Neue Erfindungen werden eine neue Realität schaffen. Die Form dieser Realität will ich miterfinden und gestalten.
Daran hält Lisicki fest, bis zum Schluss. Vor 75 Jahren ist der russische Avantgardist gestorben, am 30. Dezember 1941, mit 51. Auf einem der letzten Fotos sitzt er im Bademantel am Tisch, eine Hand auf die rechte Brustseite gelegt. Vor ihm liegt ein spitzwinkliges Zeichendreieck, das er konzentriert betrachtet.
Ich habe gegen die Kunst um der Kunst willen gekämpft und sehe nun, wie die Kunst eine Privatangelegenheit der Kunstwissenschaftler, Kritiker, Liebhaber geworden ist. Verflucht noch einmal!
Der revolutionäre Elan der Avantgarde, der Glaube, unsere Welt ließe sich verbessern, wenn man nur zielstrebig genug ans Werk ginge, mag durch den Abgleich mit der Realität gestorben sein. Lisickis kreative Kraft aber hat überlebt. Ein amerikanischer Freund besuchte ihn 1934 in seiner Datscha außerhalb Moskaus und bat ihn, wieder zu malen.
Nein, die Zeit für all das ist vorbei. Eines Tages vielleicht, wenn ich gegangen bin, kommen wir dahin zurück.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebert an Lisicki, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.